Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Wir sind zurück nach 2 Wochen Sommerpause, heute mit diesen Themen. E-Auto-Marktentwicklung, Bewegung bei Ladepreisen, Verkaufsstopp für Tesla-Modelle, Kostenfalle Bergungskosten, R-Königschau und Neues von Next Move mit einer 650 PS Abo-Aktion, neuen Gebrauchtwagen, Auflösung zum Urlaubsrätsel und ich brauche eure Hilfe beim Laden. Ja, ihr habt richtig gehört, mehr dazu am Ende des Videos. Hinter der Kamera heute wieder Clemens. Er ist verantwortlich für Kamera, Studio, Schnitt und macht unsere Next Move Grafiken und die schönen Thumbnails. Er hat seinen Urlaub extra einen Tag früher beendet, damit wir heute eine Sendung machen können. Lasst doch gerne mal ein Like für ihn da. E-Auto-Marktentwicklung. Zum Einstieg zunächst hier nochmal die monatlichen Zulassungszahlen in Deutschland. Wir sehen einen leicht ansteigenden Trend, der sich inzwischen auch gefestigt hat. Der Blick auf die Jahresstatistiken zeigt aber, dass der aktuelle Trend mit knapp 250.000 Neuzulassungen in den ersten 6 Monaten gerade mal ausreicht, um die Zahl des Jahres 2023 zu erreichen. Allgemein ist ja bekannt, dass die CO2-Vorgaben der EU dieses Jahr deutlich gestrafft wurden. Das führt dazu, dass die Hersteller deutlich mehr E-Autos verkaufen müssen. Die Zielmarke liegt irgendwo oberhalb von 22% und eben nicht wie im ersten Halbjahr nur bei 18%. Aber die EU hatte ja kürzlich deutlich Druck vom Kessel genommen, weil die Hersteller die fehlenden E-Autos auch in den kommenden 2 Jahren sozusagen nachliefern können. Wie sich das auf das Kaufverhalten in Deutschland auswirkt, zeigt ein aktuelles DAT-Barometer. Wenn wir auf die Verteilung der Neuzulassung zwischen privat und gewerblich schauen, sehen wir hier eine sehr stabile Verteilung mit grob 2 Drittel gewerblich und 1 Drittel privat bei E-Auto-Neuwagen. Zu den Hochzeiten des Umweltbonus in Verbindung mit attraktiven Neuwagenangeboten der Hersteller gab es in den Jahren 2022 und 2023 übrigens auch Monate mit einem umgekehrten Verhältnis, konkret bis zu 60% Privatkunden bei neuen E-Autos. Ein solcher Trend war grundsätzlich auch für dieses Jahr vorausgesagt, Stichwort Rabattschlacht, aber die EU-Vorgaben haben das ja verhindert. Die DAT liefert aber noch eine weitere interessante Statistik. Hier werden nur Privatkunden betrachtet und die Neuzulassungen den Besitzumschreibungen gegenübergestellt. Eine Besitzumschreibung steht in der Regel für den Kauf eines Gebrauchtwagens, beziehungsweise stecken hier auch die Verkäufe von Tageszulassungen mit drin. Nach dem Wegfall des Umweltbonus zeigte sich ab Mitte 2024 ein sehr stabiler Vorsprung für die Anschaffung von Gebrauchtwagen bei Privatkunden. Im Juni waren aber neu und gebraucht im Privatkundengeschäft wieder fast gleich auf. Die Schere schließt sich also wieder, was aus meiner Sicht zeigt, dass die Hersteller Neuwagen attraktiver bepreisen, um bei den CO2-Vorgaben zumindest einigermaßen Kurs zu halten. Und wenn Neuwagen attraktiver werden, schlägt das natürlich auch auf die Preise für Gebrauchte durch. Die Entwicklung der Restwerte für E-Autos ist weiter leicht rückläufig. Hier im Beispiel sind es 50,3% Restwert nach 3 Jahren mit insgesamt 45.000 bis 60.000 Kilometern, was deutlich unter den Werten für Verbrenner liegt. Bewegung bei Ladepreisen. Die gute Nachricht vorab, es ist Bewegung im Markt bei vielen Anbietern, auch wenn die Schritte nur klein sind. Auch wenn manche Zuschauer Berichte über Preise für öffentliches Laden nur mäßig spannend finden, sind sie aus unserer Sicht sehr wichtig für die Verbesserung der Akzeptanz der Elektromobilität insgesamt. Preisänderungen gibt es immerhin bei den Top 3 in Deutschland, NBW, Aral und Tesla. Wir steigen mal klein ein mit einer Preissenkung von 2 Cent pro Kilowattstunde. Ab heute kostet das Laden an Aral-Stationen im ADAC-Vorteilstarif nur noch 55 Cent statt bisher 57 Cent. Dieser Preis gilt nur für ADAC-Mitglieder mit aktivem Vertrag und eben nur an Aral-Pulse-Stationen. Bei Tesla ändern sich die Kilowattstundenpreise ja häufiger, sodass wir nicht jedes Mal berichten. Pünktlich zur Hauptreisezeit gab es aber eine leichte Erhöhung der Monatspauschale im Abo-Angebot für Fremdmarken. Hier ging es kürzlich von 9,99 Euro auf 11,99 Euro nach oben. Und eine besondere Preissenkung gab es heute bei Deutschlands Nummer 1, NBW. Hier betrifft es aber nur den Ad-Hoc-Preis. NBW war hier zuletzt Spitzenreiter unter den großen Anbietern mit 87 Cent pro Kilowattstunde zuzüglich eines Zeitpreises von 2 Cent pro Minute ab der ersten Minute für schnelles Laden. Die Zeitkomponente wurde beim DC-Laden aber offenbar schon vor einiger Zeit gestrichen. Der Kilowattstundenpreis wurde heute auf 79 Cent gesenkt. Die Änderung erfolgt aber still und leise. Während NBW sonst beim Versand von Pressemitteilungen außerordentlich fleißig ist und jeden neuen Ladepark medial verkündet, gab es zu dieser Preissenkung keine Meldung. Eigentlich lässt man sich als Anbieter ja schon etwas feiern, wenn man die Preise senkt. Aber über die Ad-hoc-Preise spricht man eben nicht so gerne bei vielen großen Anbietern und verheimlicht sie lieber. Auch auf der Homepage bei Deutschlands Nummer 1 für schnelles Laden sucht man vergeblich nach dem Ad-hoc-Preis. Über die Hintergründe dazu hatten wir bereits mehrfach berichtet. Viele Anbieter fahren preislich zweigleisig und nutzen die hohen Ad-hoc-Preise als Rechtfertigung, ebenso hohe Preise im B2B-Geschäft. Sprich, wenn Kunden mit anderen Ladekarten anderer Anbieter an die eigenen Stationen kommen, zahlen sie oft einen deutlich höheren Preis. Über eigene Apps und Abos verkauft man die gleiche Kilowattstunde dagegen deutlich günstiger. Aber diese 79 Cent sind eben auch beim Ad-Hoc-Preis durchaus marktüblich bei großen Anbietern. Wir vermuten, dass NBW nicht mehr negativ herausstechen möchte und sich lieber in bester Gesellschaft preislich versteckt. Unsere Preisübersicht haben wir entsprechend angepasst und auf der Homepage hinterlegt. Ein weiterer Grund für die Senkung gerade des Ad-Hoc-Preises bei NBW könnte sein, dass genau diese Preise zuletzt verstärkt in das öffentliche Interesse treten. Bei uns auf dem Kanal sind die preislichen Verwerfungen im Lademarkt und die rechtlichen Knackpunkte ja schon länger Thema. Insider sprechen davon, dass der aktuelle Markt kaputt ist. So thematisiert der ADAC passend zur Urlaubszeit diese schwierige Marktphase mit den Worten: Ad-Hoc-Preise an der Autobahn, wer ohne Ladekarte zählt, zahlt drauf. Die dazugehörige Preisübersicht soll den Finger in die Wunde legen. Bei uns gibt's natürlich die ähnliche Übersicht schon länger. Und auch große Medien berichten, hier Spiegel Online, Ad-Hoc-Laden von E-Autos ist bis zu 62% teurer als Laden mit Vertrag. Ein fleißiger Mitstreiter beim Thema günstiges Ad-Hoc-Laden ist ja auch unser Zuschauer Gerd Bremer. Seine Google Maps-Karte hat jetzt die Marke von 2 Millionen Aufrufen geknackt. Das zeigt die hohe Relevanz dieses Themas. Teilt die Karte gerne mit anderen, den Link findet ihr unter dem Video. Und vielleicht gibt's ja demnächst auch eine App dazu. Gelistet sind Ladepunkte, die folgenden Kriterien entsprechen: CCS-Schnellladeanschluss und Ad-Hoc-Bezahlung mit maximal 50 Cent pro Kilowattstunde. In seiner Zusammenstellung stecken einige hundert Stunden Zeitaufwand. Wenn ihr dem Ersteller der Karte mit ein paar Euro Danke sagen möchtet, ist das jetzt auch möglich. Den Link zu seinem PayPal-Account findet ihr, wenn ihr oben in der Karte die Infos ausklappt. Neue Preise für vertragsbasiertes Laden gibt es ab Mitte August auch beim Maingau. Die Preisliste wurde überarbeitet, vor allem im Bereich schnelles Laden gibt es Änderungen. Die Preise auf der rechten Seite gelten nur im Bundle mit einem weiteren Belieferungsvertrag durch Maingau. Wir schauen daher eher auf die linke Seite mit den Normalpreisen. Als erstes fällt auf, dass die Differenzierung zwischen Deutschland und Ausland wegfällt, das heißt in allen Ländern gleiche Preise. Normales Laden kostet 62 Cent pro Kilowattstunde mit einem Standzeitzuschlag nach 3 Stunden, der hier lobenswert mal nicht als Blockiergebühr bezeichnet wird. Beim Schnellladen liegt das zuschlagsfreie Zeitfenster bei 60 Minuten und es gibt 3 verschiedene Preisgruppen. Einen Standardpreis für alle nicht genannten Betreiber von 72 Cent, einen Niedrigpreis für ausgewählte Betreiber, zum Beispiel Ionity. Besonders spannend ist hier auch, dass gleich 3 Anbieter aus dem Deutschlandnetz im Niedrigpreis gelandet sind, nämlich Autostrom Plus, Pfalzwerke Deutschlandnetz und EWE Hochtief. Die Ladestationen der letzten beiden genannten außerhalb des Deutschlandnetzes landen dagegen beim Maingau im Hochpreistarif mit 82 Cent, wobei es sich bei EWE Go korrekterweise natürlich um eine andere Rechtsform handelt als beim Konsortium im Deutschlandnetz. Außerdem beim Hochpreis mit dabei die üblichen Verdächtigen NBW, E.ON und Aral. Diese Preisstruktur soll vermutlich zukünftig noch etwas dynamischer werden, denn Mitte September hat Maingau auch eine AGB-Änderung angekündigt. In der neuen Version heißt es dann: Die aktuellen Preise können in der Maingau Autostrom-App eingesehen werden und Maingau behält sich vor, die Preise jederzeit zu ändern. Damit wäre auch der Weg offen, einzelne Betreiber zwischen den verschiedenen Preiskategorien hin und her zu schieben, ohne jedes Mal die Kunden anzuschreiben. Auch für dynamisches Pricing wäre damit die Vorlage geschaffen.
Und einen habe ich noch. Shell hat ja offiziell auf ein dynamisches Pricing umgestellt und damit das auch alle mitbekommen, gibt's dieses Wochenende eine Aktion. Seit heute Vormittag kosten alle Shell Recharge Stationen in Deutschland nur noch 39 Cent pro Kilowattstunde. Wohlgemerkt bei Bezahlung über die eigene App. Abo-Kunden zahlen 29 Cent. Die Aktion läuft bis Sonntag 23.59 Uhr.
Verkaufsstopp für Tesla-Modelle. Besonders Deutschland ist ja für Tesla aktuell ein schwieriger Markt mit einem Rückgang der Neuzulassungen von ca. 60% im ersten Halbjahr. Mitte Juli wurde per Newsletter eine neue Zinsaktion mit 0,99% für das Model Y beworben. Beim Tesla Model 3 sind es sogar nur 0% bei Finanzierung. Der Blick auf die Tesla-Homepage zeigt aber, dass es in Bezug auf die Modellpalette etwas leerer geworden ist. Das Tesla Model S und X sind aktuell in den europäischen Märkten nicht mehr als Neuwagen konfigurierbar. Für Deutschland gibt es nur noch beim Model X preisreduzierte Restbestände in den Vorführwagen und verfügbarem Fahrzeugbestand. Beide Modelle wurden ja in den USA kürzlich leicht überarbeitet vorgestellt. Ob das Aussetzen des Konfigurators für Europa nur vorübergehend ist oder die Modelle tatsächlich nicht mehr angeboten werden sollen, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Verkaufszahlen im ersten Jahr waren aber in Deutschland nur zweistellig. Insofern ist eine Einstellung wahrscheinlich, zumal Tesla zuletzt auch im Konfigurator einen Modellwechsel immer sofort umgestellt hat. Kostenfalle, Bergungskosten. Wir greifen hier auf dem Kanal auch häufig Themen auf, bei denen es in Sachen Elektromobilität noch nicht so ganz rund läuft. Wir versuchen dabei nicht über ärgerliche Einzelfälle zu berichten, sondern zeigen Probleme besonders dann, wenn sie aus unserer Sicht systemrelevant und vor allem überwindbar sind. In den vergangenen Sendungen hatten wir mehrfach über potenziell teure Schäden am Unterboden berichtet und einige Beispiele gezeigt. Insgesamt kann man aber sagen, dass es nur wenige Einsendungen gab. Das heißt, die Hochvoltbatterien sind allgemein gut geschützt. In fast allen gezeigten Fällen waren die Schäden zudem nicht sicherheitskritisch. Auch dazu wird es nochmal ein Follow-up geben, denn ich habe tatsächlich den ersten sicherheitskritischen Vorfall bekommen. Heute eine kleine Vorschau. Wir sehen ein Loch im Akku eines Volvo XC40. Dieses Auto bekommt nicht nur keine HU, sondern darf nicht mehr gefahren werden. Aktuell steht die Klärung mit der Versicherung aus und auch das Garantiethema habe ich beim Besitzer noch angefragt. Wenn ich die Infos habe, gibt es dazu noch ein Update, gegebenenfalls noch weitere Fälle. Um potenziell teure Batterieschäden geht es auch heute, und zwar dann, wenn sie bei einem Unfall passieren und das Fahrzeug abgeschleppt werden muss. Überschrift: Kostenfalle, Bergungskosten. Wir zeigen zwei Streitfälle. Aber es gibt klare Regeln dazu. Dazu gleich mehr. Abschleppunternehmen haben ja allgemein nicht den besten Ruf, weil oftmals eine gewisse Notsituation Basis für die Dienstleistung ist. Ähnlich wie bei Schlüsseldiensten gibt es auch hier sicher gute und schlechte, teure und günstige. Besonders bei E-Autos kann es teuer werden. Heute zwei Fälle. Der erste ist schon eine Weile her, Januar 2023. Es ging um einen leichten Frontschaden an einem E-Golf. Das Auto war fahrtauglich, der vordere Stoßfänger war lediglich zu einem Viertel ausgebrochen. Das Auto war aber wegen loser Plastikteile und scharfer Kanten nicht verkehrssicher und durfte somit nicht weiterfahren. Über die ADAC-Mitgliedschaft wurde ein Abschlepper gerufen. Der Zuschauer schrieb mir: Der ADAC-Schutzengel hat daraufhin das Auto zu seinem Autohof geschleppt, wo es für 5 Tage in einen Container zur Quarantäne abgestellt werden sollte, und das, obwohl der Akku ja nicht beschädigt war. Der Schutzengel teilte meiner Frau mit, dass dies bei Unfall-Elektroautos aus Sicherheitsgründen immer so gemacht werden müsse. Versicherungsschutz der ADAC-Partnerhöfe. Pro Tag hätte diese Quarantäne übrigens 500 Euro gekostet und der ADAC und meine Versicherung hätten davon nichts übernommen. Letztendlich konnte ich diese unnötige Sicherheitsmaßnahme durch den Transport zu einem anderen Hof abwenden. Ob diese Maßnahme berechtigt gewesen wäre, dazu kommen wir gleich noch. Hier standen also 2500 Euro im Feuer, die der Besitzer hätte überwiegend selbst zahlen müssen. Die Abschleppdienste müssen natürlich mit der Zeit gehen, Mitarbeiter nachschulen, teure Technik anschaffen, und die soll dann gerne auch mal kostenpflichtig zum Einsatz kommen, wenn endlich mal ein E-Auto verunfallt. Hier mal einige Beispiele, wie solche Bergungs- und Quarantänesysteme für E-Autos aussehen können. Und hier noch ein YouTube-Video eines anderen Anbieters. Der Container ist befahrbar oder das Auto kann mittels Seilwinde hineingezogen werden. Es gibt Zu- und Abläufe für Feuerwehrschläuche und die Möglichkeit einer Abdeckung nach oben. Kommen wir jetzt zu Fall Nummer 2. Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus. Folglich konnte er sich nicht selbst um ein Abschleppunternehmen kümmern. Wir sehen ein verunfalltes Tesla Model 3 mit ausgelösten Frontairbags. Schauen wir auf die Rechnung. Hier zunächst die Nettobeträge, also ohne Mehrwertsteuer. Abschleppen nach Unfall, 360 Euro netto, soweit okay. Dann geht's los. Es werden Mehrkosten für E-Autos durch besonders geschultes Personal berechnet. Hier 216 Euro netto. Diese Position ist aber durchaus branchenüblich. Ob sie gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Sind E-Autos heutzutage mit einem Anteil von 18% an den Neuzulassungen noch ein kostenpflichtiger Ausnahmetatbestand? Oder ist es nicht vielmehr eine Grundvoraussetzung eines Abschleppunternehmens, auch solche Fahrzeuge bergen zu können? Wie lange ist es gerechtfertigt, solche Sonderposten noch zu berechnen? Aber es kommt noch teurer. Neben der eben genannten Berechnung der qualifizierten Fachkräfte werden noch 800 Euro netto für einen Batterieexperten für eine höhere Qualifikationsstufe berechnet. Am Ende kommen dann nochmal 462 Euro netto für eine Verwahrung auf einem Quarantäneplatz hinzu. Am Ende standen 2.268 Euro auf der Rechnung, davon über drei Viertel Sonderkosten für das E-Auto. Der Besitzer zahlte, stellte aber einen Teil des Betrages als strittig unter Vorbehalt. Der Streitfall dauert an, beide Seiten haben Anwälte eingeschaltet. Erschwerend kam übrigens hinzu, dass das gegnerische Fahrzeug zwar Unfallverursacher war, aber mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war und Fahrer und Beifahrer Unfallflucht begangen haben. Das Unfallvideo wurde übrigens nachträglich von Tesla bereitgestellt und auch der Polizei übergeben. Aber sind die Kostenpositionen nun berechtigt oder nicht? Meine persönliche Meinung ist, nein. In seinem Widerspruch schreibt der Geschädigte: Die Aufprallstelle am Fahrzeug lag weit entfernt von der Hochvoltbatterie. Polizei und Feuerwehr stellten vor Ort keine Brandgefahr fest. Es traten keinerlei Verformungen oder Flüssigkeitsverluste im Bereich der Hochvoltbatterie auf. Ebenso zeigten die Bordanzeigen keine entsprechenden Warnungen. Und damit hat er, ohne die eigentlichen Kriterien zu kennen, schon viele wichtige Punkte für die Beurteilung solcher Fragestellungen angesprochen. Die Regeln sind nämlich klar definiert. Es gibt einen Leitfaden für Abschleppunternehmen, Handlungsempfehlungen und Mindeststandards zum Abschleppen und Bergen von Fahrzeugen mit Hochvoltantrieb. Herausgeber ist der Verband der Bergungs- und Abschleppunternehmen e.V. Dort heißt es einführend: Die bisherige Zahl von Zwischenfällen mit Gefährdungspotenzial ausgehend von Hochvoltenergiespeichern der sich im Verkehr befindlichen Fahrzeuge ist verschwindend gering und stellt nicht die Regel dar. Entsprechend umsichtig gilt es zu handeln, damit betriebener Aufwand in einem gesunden Verhältnis zum Gefährdungspotenzial steht. Dieser Satz ist also grundsätzlich und wichtig und wurde nach meiner Einschätzung bei beiden Fällen nicht so umgesetzt. Unter Grundsätzliches wird die erforderliche Mindestqualifikation des Personals beschrieben. Konkret ist die Norm und eine Sicherheitsstufe 1S. Ein Blick auf die Rechnung aus dem Fall zeigt aber, dass in der 800-Euro-Position ein zusätzlich berechnender Batterieexperte die höhere Qualifikation 3S aufweist. Was sagt dazu der Leitfaden? Vor der Einleitung von Bergungsmaßnahmen und oder dem Abtransport von Fahrzeugen mit Hochvoltantrieben und Energiespeichern ist vom beauftragten Personal vor Ort anhand beigefügter Checkliste eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen. Für die Abarbeitung der Checkliste ist keine höhere Qualifikation notwendig, sondern nur die Basisqualifikation. Zur Checkliste kommen wir gleich noch. Denn nur falls weitere Maßnahmen notwendig sind, zählt dazu auch das Hinzuziehen einer Fachkraft mit höherer Qualifikation. Und was beinhaltet nun die besagte Checkliste? Aufgeführt sind 7 Punkte. Wenn nur einer der Punkte mit Ja beantwortet wird, ist das Fahrzeug und der Akku als kritisch einzustufen. Störungsmeldung Hochvoltsystem in der Instrumententafel. Gemeint ist also, ob ein Hochvoltfehler im Display des Fahrzeugs angezeigt wird. Das war im Fall nicht so. Freiliegende Hochvoltleitungen. Diese sind übrigens daran erkennbar, dass sie immer orange isoliert sind, also in Signalfarbe ebenfalls negativ im Fall. Starke Fahrzeugbeschädigung im Bereich des Akkus. Schauen wir dazu nochmal aufs Foto. Der Akku sitzt ja hinter der Vorderachse. Die Flüssigkeiten auf der Straße stammen komplett vom Unfallgegner. Unterm Tesla ist alles trocken. Der Einschlag hat also nicht mal den Kühler des Teslas zur Leckage gebracht, der weit vor dem Akku sitzt. Starke strukturelle Beschädigung des Akkus selbst? Ein klares Nein. Flüssigkeitsaustritt aus dem Akku? Nein, alles trocken. Geruchsentwicklung oder Rauchentwicklung? Negativ. Stetiger Temperaturanstieg oder Akkutemperatur bereits über 60 Grad Celsius? Auch das war nicht der Fall. Nach meiner persönlichen Einschätzung aus den vorliegenden Bildern und dem Schriftwechsel also 7-mal Nein. Der Leitfaden sagt in diesem Fall: Fahrzeug wie gewohnt bergen und abtransportieren und dann Fahrzeug auf dem Freigelände verwahren. Die Gefahrenanalyse muss also am Unfallort passieren. Wird eine der 7 Fragen mit Ja beantwortet, muss nämlich dann folgender Ablauf greifen. Zunächst ist zur weiteren Bergung eine Schutzausrüstung anzulegen, mindestens Schuhwerk, Handschuhe und Gesichtsschutz, die den Normen entsprechen. Wer also ohne Gesichtsschutz ans Auto geht, kann also, so wie ich diese Abläufe hier lese, hinterher überhaupt gar keine Quarantäneverwahrung berechnen. Es geht dann weiter mit Fahrzeug unter erhöhter Vorsicht bergen und abtransportieren, also wenn es kritisch ist, und danach Fahrzeug auf technischer Ruhefläche gemäß der VDA-Empfehlung verwahren, das heißt 120 Stunden Quarantäne. Dabei ist mindestens 2-mal täglich eine Temperaturkontrolle vorzunehmen und zu dokumentieren. Wenn nach 5 Tagen nichts passiert ist, kann das Auto normal weiter aufbewahrt werden. Im vorliegenden Streitfall gab es übrigens auch eine Antwort des Anwalts des Abschleppunternehmens auf den Widerspruch des Geschädigten. Aus dem Kontext ergibt sich für mich, dass die Gefahrenanalyse erst nach dem Abtransport vorgenommen wurde, also entgegen der Richtlinien im Leitfaden. So schreibt der Anwalt: Die Fahrer sind aber nicht dazu befugt und geschult, eine Gefährdungsanalyse zu machen. Hierzu muss ein Sachverständiger beurteilen, ob die Batterie beim Unfall beschädigt worden ist. Solange gilt das Auto als Gefahrgut und muss auf einen entsprechenden Quarantäneplatz abgestellt werden. Auch dies widerspricht dem Leitfaden und der Rechnungslegung, denn auf der Rechnung werden ja Mehrkosten durch die Bergung durch eine Fachkraft in Rechnung gestellt. Bergung heißt Fachkraft am Unfallort. Aber es kommt noch besser, der Anwalt schreibt weiter: Eine Gefährdungsanalyse war hier insbesondere erforderlich, da die Airbags Ihres Fahrzeugs ausgelöst haben. Das Ergebnis der Gefährdungsanalyse haben wir Ihnen beigefügt. Diese wurde am 26. Juni 2025 durch den Werkstattmeister unserer Partei durchgeführt. Der Abschleppfahrer ist hierzu nicht qualifiziert. Er entscheidet also auch nicht, wo das Fahrzeug abzustellen ist. Auch diese Passage widerspricht dem Leitfaden mehrfach. Über die Verwahrung des Autos wird sehr wohl am Unfallort entschieden. Zwischen dem Datum der durchgeführten Gefährdungsanalyse und im Unfall lagen übrigens über 5 Tage. Insofern war der Drops längst gelutscht. Und natürlich wurde dann auch vom Batterieprofi die Sicherheitsfreigabe erteilt und dokumentiert, nur eben 6 Tage zu spät. Im Anbetracht der gesamten Umstände drängt sich hier der Verdacht auf, dass alle beteiligten Personen im Unternehmen, also sowohl von der Fachkraft über den Inhaber bis hin zum Rechtsanwalt, die Abläufe aus dem Leitfaden unbekannt sind. Das Vorgehen war ja nach dem Motto: erstmal reinholen und dann schauen. Alle gezeigten Dokumente haben wir natürlich anonymisiert, sie liegen mir aber vollumfänglich ungeschwärzt vor. Das Unternehmen hat seinen Sitz übrigens in Nordrhein-Westfalen. Wie es anders geht, zeigt dieser aktuelle Fall ein Schwerverunfall des Tesla Model Y. Das Auto ist ziemlich offensichtlich ein Totalschaden, der Fahrer konnte das Auto aber selbst verlassen und war augenscheinlich unverletzt. Die Qualifikation der Fachkraft wird zum Stundensatz von 90 Euro netto abgerechnet und hier hat man vor Ort das verunfallte Fahrzeug genau angeschaut und den Zustand auf der Rechnung sogar dokumentiert. Vorderachse deformiert, Vorderrad abgerissen, Vorderfront eingerissen und damit offenbar keine kritischen Punkte von der Checkliste. Mich interessieren natürlich auch eure Erfahrungen. Das Vorgehen des einen Unternehmens lässt natürlich System vermuten. Waren das also Einzelfälle oder habt ihr vielleicht Ähnliches erlebt? Sendet mir gerne Unfallbilder und Abschlepprechnungen an insider@nextmove.de und schreibt bitte auch dazu, was ihr an Kosten selbst tragen müsstet oder was die Versicherung übernommen hat. Den Link zum Download des kompletten Leitfadens findet ihr übrigens auf der Nextmove Homepage im Blogbeitrag zur heutigen News-Sendung. Als Hinweis kann ich euch noch mitgeben, Zahlungen bei fragwürdigen Berechnungen nur unter Vorbehalt zu leisten und mal eure Versicherungsbedingungen zu checken, ob es dort vielleicht besondere Regelungen in Bezug auf die Bergung von E-Autos gibt oder Kostenlimits. Denn auch wenn es extrem selten ist, kann es ja wirklich mal passieren, dass das Auto nach einem schweren Unfall komplett ausbrennt. Dann wird die Bergung teuer, aber auch dazu gibt der Leitfaden Vorgaben.
Außerdem haben wir für euch noch eine grobe Orientierung für marktübliche Kostensätze. Der Verband der Bergungs- und Abschleppunternehmen hat dazu nämlich eine Umfrage veröffentlicht. Hier mal einige Beispiele. E-Bags zur brandsicheren Umhüllung von kritischen Fahrzeugen, Preise von 45 Euro pro Tag bis einmalig 1.000 Euro. Temperaturüberwachung mit Dokumentation in der Quarantäne von 25 bis 120 Euro pro Tag. Berge- und Löschcontainer, solche wie wir vorhin gezeigt haben, 85 bis 326 Euro pro Tag und Abstellkosten von Fahrzeugen mit kritisch eingestuftem Zustand von 45 bis 197 Euro pro Tag.
Erlkönigsschau, heute mit einer Einsendung von Matthias aus Himmelkron von einer Ionity-Station. Das Auto ist ein Testwagen des neuen Porsche Cayenne und das Auto zeigte bei einem Ladestand von 56% noch eine beeindruckende Ladeleistung von 356 Kilowatt. Und dieser Wert lässt sogar vermuten, dass hier das Limit von der Ladesäule kam und das Auto sogar vielleicht noch mehr verträgt. Neues von Nextmove: Wir starten aktuell eine Abo-Aktion für neue Fahrzeuge. Wir bekommen viele IONIQ 5 Neuwagen in der N-Version, also nicht etwa N-Line, sondern also echte N-Performance-Variante mit 650 PS. Ich glaube, man kann zu Recht sagen, dass es sich um das abgefahrenste Performance-E-Auto handelt, das es aktuell gibt. Das Auto bietet ein simuliertes Schaltgetriebe, kann aber auch in einem Automatikmodus mit simulierten Schaltvorgängen wechseln, aber natürlich auch ganz normal wie ein E-Auto fahren. Was die Performance angeht, ist das Auto noch dynamischer ausgelegt als der Kia EV6 GT. Zum Start gibt es diese Autos bei uns in einer besonderen Abo-Aktion mit monatlich 600 Euro Preisvorteil. Und dieser Vorteil ergibt sich darüber, dass mit monatlich 3000 Kilometern das maximale Paket bereits im Basispreis enthalten sind. Anfrage gerne über die Homepage, Mindestalter 24 Jahre. Weiter geht es mit einem aktuellen Gebrauchtwagenangebot aus unserer Flotte. Zum Verkauf steht ein Tesla Model Y Allrad mit ca. 100.000 Kilometern. Die Tesla-typischen Verschleißteile wurden gerade umfangreich in einer freien, auf Tesla spezialisierten Werkstatt durch höherwertigere Komponenten ersetzt. Auch die HU ist neu und es sind neue Allwetterreifen montiert. Außerdem wurden die Bremsen erneuert und es gibt ein Avilo-Batteriezertifikat mit 92,8% SOH. Den Link zu allen Fahrzeugangeboten findet ihr unter dem Video in der Textbox. Bei unseren Transportern haben wir jetzt auch einen Maxus Edeliver 3 mit 11 kW Lader im Angebot. 2 Jahre alt, wenig Kilometer, Wartung neu, HU neu, Batteriezertifikat mit 96,3% für 14.490 Euro netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Das Auto steht in München. In der letzten Sendung hatte ich ja einen kleinen Hinweis auf meinen Urlaubsort für die Sommerferien gegeben. Der entscheidende Tipp war der mit großem Abstand deutsche Rekord an E-Autos im Fahrzeugbestand. In Reußenköge sind das nämlich 63,1%. Wie kann das sein? Reußenköge liegt in Nordfriesland, die Gegend ist sehr ländlich geprägt und fast jeder Bauernhof hat schon seit vielen Jahren eine PV-Anlage. Noch dazu gibt es dort einen gigantischen Bürgerwindpark. Das nächstgelegene Windrad war übrigens gerade mal 500 Meter von unserer Unterkunft entfernt und obwohl es fast dauerhaft lief, konnten wir ohne Beeinträchtigung auch bei offenem Fenster sehr gut schlafen. Und die hohe Quote vor Ort kommt vermutlich dadurch zustande, dass die Gemeinde nur ca. 300 Einwohner hat und dementsprechend wenige Autos. Außerdem sitzt mit GP Joule, ein großer Anbieter für erneuerbare Energien und Elektromobilitätsdienstleistungen in der Gemeinde und am Firmenstandort standen tagsüber auch immer Dutzende E-Autos mit lokalen Kennzeichen. Insgesamt kann ich die Gegend als Urlaubsziel sehr empfehlen, am besten Fahrräder mitnehmen, wenig Menschen, viel erneuerbare Energien und viel Natur entlang der Küstenlinie. Außerhalb der großen Sandstrände sind die Badestellen meist sehr einsam und man hat seine Ruhe. Wer doch lieber Strand möchte, findet auf Amrum oder in St. Peter-Ording gigantische Sandstrände. Aber nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Die nächste Reise soll mich im September nach Albanien führen. Falls von euch schon mal jemand mit einem E-Auto dort war, dann schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen mit dem öffentlichen Laden an insider@nextmove.de. Es geht konkret um öffentliches Laden, vor allem im Süden des Landes. Wir planen durchgehend unterwegs zu sein und werden keine feste Basis haben, um irgendwo im Hotel oder privat laden zu können. Und bitte nur schreiben, wer selbst schon mal dort war. Ob ich es aus der Ladewüste dann auch wieder rausschaffe, werdet ihr hoffentlich hier auf dem Kanal dann bald sehen. Bis dahin bleiben wir mit unseren Next News erstmal noch im lockeren Sommerrhythmus. Das heißt, es wird nicht jeden Freitag eine Sendung geben. Am besten ihr aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Bis dahin genießt den Sommer und fahrt elektrisch.